Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und das ist heute so eine Art Gipfeltreffen von bedeutenden Regisseuren hier in 12 Uhr mittags. François Ozon redet über seine Krimikomödie Mein fabelhaftes Verbrechen. Pietro Marcello aus Italien redet über sein Meisterwerk Die Purpursegel, seine Literaturverfilmung und dem thailändischen Kinopoeten Api Chatpong Verasethakul. Haben wir alle schon lange geübt und wir verehren ihn alle sehr. Also diesem Mann ist jetzt eine vollständige Retrospektive gewidmet im Kinoarsenal. Schon zum zweiten Mal, übrigens 2009 gab es schon mal eine, jetzt also die zweite. Er ist selbst extra angereist. Ich konnte mit ihm reden, was eine große Freude war. Und darüber werden wir eben auch sprechen, wie man seine Filme jetzt im Zusammenhang sehen kann. Und dann übrigens war Anna Wollner ganz allein, nicht mit dem Meisterregisseur, doch mit ihrem Sohn auf einem Bauernhof. Ein mustergültiger Bauernhof hier in Brandenburg. Und was sie da erlebt hat, wird sie uns erzählen. Sehen können wir es alle in der Serie Farm Rebellion. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
Was heißt das?
Bitte fang jetzt nicht an zu schreien.
Aber ich schreie ja gar nicht. Ich will nur eine Erklärung.
Was für eine Erklärung? Ganz einfach. Er ist ein Mann. Ich bin eine Frau. Ich bin 31 und ich will leben und er ist jung. Du schaust mich nicht einmal mehr an. Du siehst mich nicht. Ich bin für dich überhaupt nicht vorhanden. Du hast nicht das geringste Interesse für das, was in mir vorgeht.
Alma Mahler-Werfel, gerade hier im großen Streit mit ihrem Mann, nämlich mit dem großen Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler. Und damit sind wir schon mittendrin in diesem Universum von dieser Frau, von Alma Mahler-Werfel. Sie ist eine der großen Ikonen der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, hat Genies gesammelt wie Trophäen. Also verheiratet war sie eben mit Gustav Mahler, mit Walter Gropius und mit Franz Werfel, hatte unzählige Affären. Und von einer ganz besonders heftigen Affäre erzählt der Film, über den ich jetzt mit Anke Lebicke reden will. Hallo, hallo, Anke.
Guten Morgen.
Alma und Oskar heißt dieser Film, ein Film von Dieter Berner, der ein österreichischer Regisseur ist und schon mal, wie ich finde, sehr erfolgreich einen schönen Film gemacht hat über Egon Schiele. Jetzt also hatte sich Alma Mahler-Werfel vorgenommen, Anke, und der Zugriff ist ihm nicht die Perlenkette der berühmten Männer, die in ihrer Seite lebten, hier aufzuzählen, sondern eben er stürzt sich ganz konkret auf diese eine große Affäre mit Oskar Kokoschka, also mit dem expressionistischen Maler, Anke, aber es heißt ja nicht, dass die anderen Männer nicht vorkommen.
Nee, und zwar ist es ja eigentlich so, man könnte doch sagen, insgesamt versucht der Film schon eine Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung Anfang des 20. Jahrhunderts zu erzählen. Und das, was wir da eben gehört haben, eine junge Frau, die sagt, sie will leben, sie will sich selbst verwirklichen, das sind ja Themen, die sind ja im Grunde immer noch aktuell. Und Gustav Mahler muss sie dann ja gar nicht mehr verlassen, weil er stirbt kurz nach dem Streit. Mhm. Und dann will ja Walter Gropius eigentlich direkt, dass die beiden heiraten, aber dann lernt sie eben Oskar Kokoschka kennen. Und in Oskar Kokoschka, das kann man schon, glaube ich, so sagen, entdeckt sie doch einen Seelenverwandten, dieses Unorthodoxe, auch diesen neuen Zugriff auf die Kunst, dass Kunst nicht immer schön sein muss. Also sie ist dann im Grunde hin und her gerissen zwischen den beiden Männern und aber auch gleichzeitig versucht sie eben ihren eigenen Weg als Künstlerin, Musikerin, Komponistin zu finden.
Und es ist sehr schwer in dieser Männerwelt, in der sie sich ja durchsetzen muss, auch mit ihren ganz speziellen Mitteln, Anke. Und ich fand schon schön, wie diese beiden Hauptdarsteller, also Emily Cox und Valentin Postelmeier, diese Affäre spielen, nämlich sehr sinnlich, rückhaltlos. Das ist auch eine sehr erotisch aufgeladene Beziehung. Das merkt man auch. Mir hat diese Leidenschaft und auch dieses Verrückte der Beziehung schon gut gefallen.
Ja, mir teilweise auch. Ich fand ihn an manchen Stellen zu kostümig einfach. Also da hätte ich das mir gewünscht, dass so ein bisschen mehr so was Spielerisches reinkommt, was Experimentelles, weil das Interessante ist ja, dass gerade Oskar Kokoschka diese ganze Beziehung, die ja doch sehr dramatisch ist, immer in seiner Kunst auch wieder verwertet.
Ja.
Und da hätte ich mir gewünscht, dass man einfach vielleicht noch mehr mitbekommt. Er macht dann ja aus Alma diese Puppe, weil er Alma selbst nicht haben kann, möchte er wenigstens diese Puppe haben. Sie wird seine Muse und dadurch zwängt er sie aber auch wieder ein. Aber was ich jetzt sage, das wäre vielleicht dann wieder ein anderer Film gewesen, eher ein Film über Oskar Kokoschka.
Also ich verstehe übrigens auch, dass der Regisseur Dieter Berner hier so schwelgt in diesem Zeitgeist, in dem Flair, auch in diesem Dekor, das man ja da sehen kann, was ja wirklich sehr schön ist. Also wir sind ja in so einer Zeit, wo man auf Design auch sehr viel Wert gelegt hat, gerade in Österreich, gerade in Wien. Also verstehe ich schon, basiert übrigens auf einem Roman von Hilde Berger, mit der hat er schon mal zusammengearbeitet, auch für den Schiele-Film. Und sie
hat jetzt nach ihrem eigenen Roman Die Windsbraut, berühmtes Bild von Kokoschka, zeigt ja auch einmal Maler Werfel. Also jetzt haben die beiden zusammen nochmal einen Film gemacht über bildende Kunst und ich finde, dass das schon ganz schön rüberkommt und ich mag das eigentlich auch. Das ist ja auch eine Räuberpistole, Anke, das ist letztlich ein Groschenroman, aber so haben die auch gelebt.
Ja, vielleicht, aber trotzdem geht es dieser Frau doch auch um was und ich hätte vielleicht mehr dann doch, also Kokoschka kriegt man ja schon so mit, aber was sie dann immer so macht, das sind dann doch biedere Gesangsnummern und ich frage mich, ob bei Alma Mahler nicht doch auch noch mehr los war und da hätte der Film doch vielleicht auch ein bisschen ins Utopische gehen können und ihr Möglichkeiten geben können, die es in der Zeit vielleicht gar nicht so gegeben hat. So, das kann man ja auch machen, also da muss man ja vielleicht gar nicht so an den Fakten kleben, aber du hast natürlich recht mit dem Schwelgen und da kann man ja nur mal sagen, wer in Wien ist, der sollte auf alle Fälle in die Amerika-Bar gehen, die gibt's ja immer noch, da wird ja auch wild gefeiert, getanzt und getrunken in dem Film.
Und es ist auch ein wilder, ein pulsierender Film geworden über eine selbstbewusst handelnde Frau, Anke. Und ich finde schon, dass man merkt, sie war eben doch mehr als eine Promi-Jägerin. Wir sehen sie jetzt im Kino in Alma und Oscar, einen Film von Dieter Berner, gesehen für uns von Anke Lewicke, mit der ich mich herzlich bedanke. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Und statt nach Hollywood geht es jetzt von Babelsberg direkt in den Landkreis Oder-Spree. Der ist seit ein paar Wochen nämlich Dreh- und Angelpunkt einer Doku-Serie auf Disney Plus, Farm Rebellion. Im Mittelpunkt steht der Landwirt Benedikt Böse, der in Alt-Matlitz versucht, nachhaltige, ökologische und rebellische Landwirtschaft zu betreiben. Anna Wollner, dich herzlich grüße.
Hallo, lieber Knut.
Und deren agrarische Seite ich bisher auch noch nicht so entdeckt habe, Anna, aber du bist da wirklich hingefahren.
Ja.
Allerdings ohne Gummistiefel.
Es war ein sehr trockener Tag. Ich hatte sie vorsichtshalber im Kofferraum, habe sie dann aber doch nicht angezogen.
Der Hof heißt auch so schön Gut und Böse. Und vielleicht erklärst du uns erstmal, wie müssen wir uns diesen Hof vorstellen?
Es ist wirklich ein sehr altes Gut. Die haben 3000 Hektar Fläche, das Bösel Ende 30, der war bis vor ein paar Jahren Investmentbanker, von seinen Eltern übernommen hat. Ein bisschen, so wirkt es auch in der Serie, ist es ein Traum für Instagrammer, aber da steckt wirklich harte Arbeit hinter. Wir sind mit so einem Golfkart-ähnlichen Jeep rumgefahren. Und Bösel hat mir nicht alles, aber ziemlich viel gezeigt und er hat mir unter anderem erklärt, dass er, als er den Hof übernommen hat, schnell gemerkt hat, dass er was ändern muss an dieser Monokultur, um zukunftsfähig zu werden.
Und gleichzeitig ist mir halt aufgefallen, dass diese ganzen, damals war das, ne, also das war dann 2017, 16, 15, dass die ganzen Pitch-Decks der Startups immer von irgendwelchen Horrorszenarien ausgegangen sind. Degradierte Böden, unvorhersehbares Wetter irgendwie. Ne? Wir müssen jetzt die landwirtschaftliche Produktion um 70% steigern, wir müssen dies, wir müssen jenes. Und damals dachte ich mir schon immer, hä, warum sind das denn irgendwelche Zukunftsszenarien? Das ist heute schon auf unserem Standort irgendwie Realität, weil Brandenburg hat einfach extrem sandige Böden und eh immer schon sehr geringe Niederschläge gehabt.
Herr Bösel, der hat seinen Betrieb den Bedingungen angepasst, legt den Schwerpunkt auf Agroforst, auf Forschung und auf multifunktionale Landnutzung fernab der Monokultur, also macht gefühlt vieles anders, was sonst fest in den Köpfen der Landwirten noch immer verankert ist.
Du warst ja also wirklich vor Ort, Anna, du kannst uns also über die Theorie hinaus mal erklären, was das jetzt ganz konkret bedeutet.
Er geht, und das zeigt auch die Serie, und das habe ich auch bei meinem Besuch gemerkt, neue innovative Wege, und er hat weltweit nach Vordenkern gesucht, deren Fokus der Boden ist, weil er den gesunden Boden als Voraussetzung für ein gesundes Ökosystem sieht. Und die Serie reist dann auch mit seinem Team zu unter anderem zu Ernst Götsch. Das ist ein Schweizer, der in Brasilien lebt und die Form der syntropischen Landwirtschaft entwickelt hat. Das ist ein Konzept, in dem das Ökosystem sich selbst tragen soll und Resilienz aufbaut in Bezug auf Bodenaufbau, Bodengesundheit und Biodiversität.
Ja, Agroforst ist halt die Kombination von Landwirtschaft mit Forstwirtschaft. Also indem du halt schmale Baumstreifen über den Acker auch verteilst, wo du halt den Acker sozusagen zwischen den Baumstreifen noch nutzen kannst als ganz normalen Acker und aber noch die Baumstreifen hast. Und dann wurde eben gesagt, über die Bäume hast halt unglaubliche ökologische Leistungen in Bezug auf Wasseraufnahme, Wasserspeicherfähigkeit, Humusaufbau, Biodiversitätsaufbau, kannst aber auch irgendwelche werthaltigen Früchte dort integrieren und hast halt mehrere Nutzungen auf der gleichen Fläche im gleichen Jahr.
Ich stand wirklich auf dieser Fläche neben Sanddorn, Zitterpapp, Kartoffeln, Birken, Eschen, Gräser, Beeren, Kräuter, alles, das musst du dir vorstellen, wirklich noch nicht höher als bis zu meiner Hüfte, weil das einfach wirklich alles noch im Wachstum ist. Irgendwann später sollen da dann auch noch Hühnernahrung finden.
Anna, ist das Ganze jetzt mehr als ein tolles Thema für eine Serie? Also das kann ich mir gut vorstellen. Oder glaubst du wirklich, dass das etwas ist für die Zukunft, was die Dinge verändern kann?
Ich glaube, wir müssen wirklich, also wir alle müssen unser Konsumverhalten verändern und die Landwirte und Landwirtinnen, die müssen auch was tun. Und Bösel ist da wirklich so ein bisschen Pionier. Das deutet die Serie auch immer wieder an, dass er aus dieser jetzigen Situation, also diese Trockenheit in Brandenburg mit diesem sandigen Boden, versucht wirklich das Beste zu machen, das Beste aus der Klimakrise, wenn man das so sagen kann. Und das ist wirklich ein Trial-and-Error-Prinzip. Es ist eine Vision für die Landwirtschaft von morgen.
Wir Menschen müssen wieder Freude an der Natur haben, wieder verstehen, wie wichtig die Landwirtschaft ist, verstehen, warum die Landwirtschaft der Schlüssel ist zu allen großen Problemen unserer Zeit. Und ich glaube, so ein Format, so eine Plattform ist halt einfach unglaublich in der Lage, Menschen anzusprechen und zu faszinieren und zu begeistern. Und diese Begeisterung ist, glaube ich, das, was wir halt brauchen für die Landwirtschaft und für die Arbeit der Landwirte und Landwirtinnen. Und das war für mich der Grund, das zu tun.
Mich hat er, das hast du vielleicht gemerkt, das muss ich zugeben, mit seiner Begeisterung ein bisschen angesteckt. Ich wäre fast da geblieben. Ich bin nur nach Hause gefahren. Ich hatte meinen Sohn dabei und der hatte dann irgendwann genug. Der war ganz fasziniert von den Kühen und von allem anderen auch. Und die Serie hat er natürlich noch nicht gesehen, liegt am Alter. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen gelebte Utopie in Hochglanzbildern mitten in Brandenburg.
Filmkritikerin auf dem Bauernhof. Ich glaube, das war eine absolute Premiere, auch in dieser Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Anna Wollner. Sie war auf dem Bauernhof und hat uns Lust gemacht auf die 6 Folgen von Farm Rebellion zu sehen auf Disney Plus. Danke, schönes Wochenende. Tschüss. Pietro Marcello hat die Geschichte vom Purpursegel, also dieses sehnsuchtsvolle Warten einer jungen Frau auf den Mann, der da kommen wird, mit dem Schiff, möglicherweise dem Schiff der Träume, verlegt aus der Märchenzeit, aus einem Märchenland in die Realität des Frankreichs, Ende des Ersten Weltkrieges. Da kommt ein Mann, Raphael, wunderbar gespielt, ganz urwüchsig von Raphael Thierry, aus den Schlachten zurück in das kleine Dorf dort. Seine Tochter wartet auf ihn, die Mutter lebt nicht mehr und er fängt auch wieder an zu schnitzen. Hat er so Holzspielzeug, das er sehr mag und das er ganz wunderbar macht, das aber schon zu der Zeit anachronistisch ist. Die Kinder sind davon nicht mehr unbedingt begeistert, kümmert sich zärtlich um seine Tochter, das ist die wunderbare Entdeckung Juliette Juan, und er wartet ihr gemeinsam vielleicht auf die Erfüllung von magischen Verheißungen, also auf etwas, was da kommen mag mit dem Schiff der Sehnsüchte. Er verwendet auch hier wieder Dokumentarmaterial, das so plötzlich reingeschnitten wird und natürlich nochmal eine ganz andere Dimension diesem Film schenkt. Und er geht sehr frei mit diesem Roman um und verbindet auf sehr fantasievolle Weise die märchenhaften Sehnsuchtsmotive in dem Buch mit ganz realistischen Schilderungen des Frankreichs der Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg und aber auch mit einer weiblichen Selbstfindung. Auch das erzählt dir dieser Film. Ich habe ihn zunächst mal gefragt nach vielen Filmen in Italien und er ist für mich wirklich ein sehr italienischer Regisseur, der viel erzählt von seinem Land, von seiner Heimat. Jetzt also zum ersten Mal auf Französisch in Frankreich mit französischen Schauspielern einen Film gedreht. Warum dieser Wechsel jetzt nach Frankreich?
A me fa piacere che lo pensi, perché io sono profondamente innamorato del mio paese.
Schön, dass Sie das so sehen, denn ich liebe mein Land Italien wirklich sehr. Diesmal aber wollte ich einen französischen Film machen. Es ist zum größten Teil eine französische Produktion. Ich habe aus persönlichen Gründen längere Zeit in Frankreich gelebt. Während ich an meinem Film über den Singer-Songwriter Lucio Dalla, Perluccio, arbeitete, schickten mir französische Produzenten ihren Vorschlag, aus Alexander Greens Roman Das Purpursegel einen Film zu machen. Da kannte ich das Buch noch gar nicht.
È così che mi hanno fatto leggere questo romanzo di Alexander Green e me ne sono innamorato.
Ja, vielleicht können Sie dazu erstmal noch was sagen, also zu der Inspiration, zu dem Buch. Diese Geschichte hat einen sehr märchenhaften Ton, kommt ja auch schon aus der Literatur heraus.
La novella di Alexander Green, che tra l'altro era un pacifista.
Ich habe über Alexander Green gelernt, dass er ein russischer Pazifist war, in der Sowjetunion nach der Revolution. Wegen seiner Ansichten wurde er auf die Krim verbannt. Er war im gewissen Sinne ein Dissident. Ich liebe die russische Literatur sehr. Meine Aufgabe war, diesen Roman aus dem 19. Jahrhundert in unsere Zeit zu holen und zu modernisieren. Zum Beispiel hat dieser Prinz Charming aus dem Märchen heute keine Existenzberechtigung mehr.
Okay, arriva, ma nessuno crede più nel principe azzurro. E abbiamo distrutto la figura del principe azzurro.
Wie in Ihrem großartigen Film Martin Eden benutzen Sie auch wieder Found Footage, also dokumentarisches Material, das Sie hineinschneiden. Nicht ganz so radikal wie bei Martin Eden. Sie sind hier schon auch mehr in der konkreten Zeit. Warum?
Credo sicuramente il mio metodo.
Der Zusammenhang beider Filme liegt in meiner Methode, die ich in all meinen Arbeiten angewandt habe. Nur diesmal gibt es wirklich weniger Archivmaterial als sonst. Ich hätte gern mehr genommen, aber ich bin nicht so gut mit den französischen Materialien vertraut und hatte auch nicht genügend Zeit für Recherchen. Insofern ähnelt der Film eher früheren Arbeiten von mir. Es ist die Geschichte einer Familie, die zusammenhält und gegen die Übel der Zeit kämpft, gegen die feindseligen Nachbarn. Und es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Martin Eden war dagegen ein politischerer Film.
Und wir haben jetzt in diesem Film diese wunderbare Hauptfigur, also diesen Mann, der aus dem Krieg kommt, traumatisiert ist und der diese Wärme hat. Der ist so positiv. Und ich frage mich, war das auch Ihre Absicht, einen Film zu schaffen in dieser Zeit, wo wir alle so in der Krise stecken und zerstört sind, unruhig sind, uns eine Figur zu schenken, die wir einfach von Anfang bis zum Ende lieben?
Probabilmente perché una storia semplice.
Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte und wir wollen gern mit ihm zusammen sein, denn wir alle sehnen uns nach Zärtlichkeit, nach positiven Aussichten für die Zukunft. Uns fehlt heute ein Sinn für Gemeinschaft. Wir brauchen mehr Zuwendung, mehr Liebe. In diesem Sinne ist es eine zeitlose und universelle Geschichte.
Und sie hat eben, vielleicht ist sie deshalb so zeitlos, diese Märchenmotive. Wir haben die Hexe, das ist Yolande Moreau. Wir haben den Vater, der erinnert mich ja an Geppetto ein bisschen, der Vater von Pinocchio. Nicht? Er ist immer, schnitzt immer, hat immer mit Holz zu tun, macht Spielzeug. Also ich glaube, das sind auch so universelle Elemente, die den Film für uns öffnen.
Ma per me è stata la mia famiglia e i miei attori. Tutto è stato composto all'interno di questa famiglia che per me è la famiglia del cinema.
Für mich kommt es vor allem auf die Schauspieler an. Sie sind meine Filmfamilie. Das sind wirklich unglaubliche Profis, wie die außerordentlichen Noémie Lvovsky und Yolande Moreau, der eindrucksvolle Raphael Thierry, aber auch die Hauptdarstellerin, Newcomerin Juliette Joan, die ich entdeckt habe. Die sind jetzt alle meine Familie.
Mi hanno permesso di realizzare questo film all'interno di questa mia famiglia, che è la famiglia del cinema e di tutti i film che realizzo ogni volta.
Es ist im Kern wirklich diese Geschichte von Vater und von Tochter. Das Mädchen wächst daran vor unseren Augen. Es ist eine sehr innige Beziehung. Und das ist für mich das Herz dieses ganzen Films. Was hat Sie daran besonders interessiert, an dieser sehr innigen Beziehung zwischen einem Vater und der heranwachsenden Tochter?
Per me è un film profondamente moderno, perché è il film sulla famiglia allargata di oggi.
In dieser Hinsicht ist es ein sehr moderner Film, dieses Konzept der Familie, das weit über die traditionelle Familie hinausweist. Das ist der Kern der Geschichte. Hier geht es um das Entstehen einer Gemeinschaft, die zusammenlebt und sich unterstützt.
Creare comunità intorno a una famiglia. Il senso è quello della famiglia allargata.
Mille grazie.
Grazie mille a tutti. Grazie.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Er ist nicht nur einer der bekanntesten Regisseure Europas, sondern auch einer der fleißigsten. Schon wieder ist ein neuer Film von ihm da. Es müsste der 22. sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Der neue Film von François Ozon heißt Mein fabelhaftes Verbrechen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns mal wieder unterhalten können. Good to see you again. Hello. Bonjour, monsieur.
Guten Tag.
Dieser Film jetzt ist irgendwie doch ein Werk, finde ich, das ja vielleicht sogar zu anderen Werken ganz gut passt von Ihnen, die Sie gemacht haben. Denn in dem all den anderen auch sehr dramatischen Filmen, fantastischen Filmen, sehr unterschiedliches Werk, ist das ein Film, der wieder Ihre Liebe zeigt zum Boulevard, zum gehobenen Boulevardtheater. Das könnte man sich auch gut vorstellen auf der Bühne und es basiert ja wohl auch auf einem Stück. Deshalb wüsste ich erstmal gern, ähnlich wie bei Acht Frauen zum Beispiel, woher kommt auch Ihre Liebe zum Boulevardtheater, zum unterhaltenen Theater?
J'avais envie, après beaucoup de film dramatique de revenir à quelque chose de léger à la comédie.
Nun, nach mehreren Filmen, die eher dramatischer waren, hatte ich wirklich Lust, mal wieder etwas Leichteres zu machen. Das hängt auch ein bisschen mit den aktuellen politischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen. Es ist ja zurzeit alles sehr dramatisch und es fällt ja sehr schwer zurzeit in die Zukunft zu schauen. Und aus all diesen Gründen wollte ich mal wieder eine Komödie machen und da bieten sich die 30er, 40er Jahre auch deshalb an, vor allem die Hollywood-Filme dieser Zeit, weil das waren ja Deutsche und Juden. die diese Filme gemacht haben. Und sie haben sehr oft Theaterstücke benutzt, um ihre Filme zu drehen, also gerade Lubitsch oder Wilder. Und da hatte ich Lust, wieder so ein Material aus den 30er Jahren zu verwenden, um aber schon auch mit einem Blick von heute auch über heutige Probleme zu sprechen, was allerdings in den 30ern angesiedelt ist.
Interessanterweise musste ich sogar, obwohl das wirklich eine heitere Komödie auch ist, an Deutschland denken. Wir sind hier in Ihrem Film 1934. Frankreich ist noch eine Demokratie. Deutschland ist es nicht mehr. Und obwohl das gar nicht gesagt wird im Film, man denkt natürlich immer dran, dass so eine Geschichte in Deutschland gar nicht mehr möglich gewesen wäre zu dieser Zeit. Also insofern ist es für mich auch historisch ein ganz interessanter Aspekt oder eine interessante Perspektive.
Oui, pour moi c'était très important d'ancrer le film dans la réalité politique.
Mir war auch die politische Realität dieser 30er Jahre sehr wichtig, vor allen Dingen im Kontrast zu den 20er Jahren. Die 20er Jahre haben in Frankreich sehr viel Freiheiten gebracht. Und in den 30er Jahren hat sich der Staat dann doch wieder sehr viel eingemischt. Nationalismus ist gestiegen, nicht nur in Deutschland. Da natürlich in erster Linie in Frankreich gab es ein ansteigendes Antisemitismus. Es gab unfassbar viele Justizskandale auch in den 30er Jahren. Und Frauen rücken streckenweise auch nach Zentrum dieser Skandale. Es hat sich so eine Art explosiver Cocktail in der Gesellschaft so langsam gebildet. Und selbst wenn man einen Film wie Sein oder Nichtsein nimmt, von Lubitsch, den hat er während des Krieges gedreht und hat trotzdem einen leichten Film in gewisser Weise gemacht. Und hier wollte ich zwei junge Frauen zeigen in Frankreich, die in einer patriarchalischen Gesellschaft leben, die frauenfeindlich ist und die es wegen ihrer Intelligenz schaffen, sich durchzusetzen.
Damit hätten Sie schon sehr schön beschrieben, was der Kern der Geschichte ist, die übrigens ja schon mal verfilmt wurde mit Carol Lombard, soweit ich weiß. Den Film kenne ich aber nicht. In Ihrem Film jetzt diese beiden jungen, sehr charmanten Frauen. Sie ist eine relativ unbegabte Schauspielerin, muss man schon sagen, was gar nicht leicht zu spielen ist, dass man nicht spielen kann. Und dann gibt es diese Anwältin, die beiden zusammen ziehen einen Prozess durch. Sie wird angeklagt des Mordes. Sie nutzt den aus für Publicity. Das ist übrigens wieder etwas, was ich sehr aktuell fand. Damals gab es keine Social Media. Heute würde man so eine Geschichte natürlich ganz anders inszenieren, aber dass man sich selbst in Szene setzt, um damit auch einen Gewinn für die eigene Persönlichkeit zu erringen, das ist, glaube ich, schon sehr aktuell an dem Film.
Oui, oui, pour moi, c'était important que ça résonne avec aujourd'hui. Ce qui est beau dans ces personnages féminins, c'est qu'elles sont innocentes.
Ich wollte auch, dass der Film einen Anklang zur heutigen Zeit findet. Aber diese beiden Frauen sind unschuldig. Sie machen das ja auch zum ersten Mal. Da steckt ja kein Zynismus dahinter. Es geht ihnen wirklich ums Überleben. Es geht ihnen auch finanziell nicht gut. Am Anfang überlegen sie sogar, sich das Leben zu nehmen. Und in der Logik der patriarchalischen Zeit von damals hätten sie jetzt mit dem Produzenten schlafen müssen. Sie wollen aber eine andere Lösung finden. In der Hinsicht ist es eine Überlebensgeschichte und auch eine Geschichte eigentlich von zwei Revolutionärinnen.
Ces deux jeunes filles, d'une certaine manière, sont assez révolutionnaires.
Wirklich beide sehr modern und so spielen sie es ja auch und so haben sie es ja auch inszeniert. Also mit einem großen Spaß und eben auch mit der Freude am Subversiven. So habe ich diesen Film auch empfunden. Im Gewand der Komödie, des Boulevardstücks, hier eine sehr subversive Geschichte zu erzählen über eine weibliche Selbstermächtigung vielleicht.
Est-ce que c'est subversif? Que les femmes prennent le pouvoir, ça devrait pas être subversif, ça devrait être normal.
Na, es sollte nicht subversiv sein, dass Frauen sich sozusagen selbst ermächtigen. Das sollte eigentlich normal sein. Aber in gewisser Weise, wenn man so will, ist der Film der dritte Teil einer Trilogie, nämlich Acht Frauen und das Schmuckstück. In Acht Frauen ging es eigentlich darum, dass sich das Patriarchat verabschiedet, weil sich der Mann ja umbringt. Der findet ja gar nicht mehr statt. Im Schmuckstück ist es ja eine Frau, die übernimmt plötzlich die Macht in ihrer Familie, aber auch in der Gesellschaft. Und dieser neue Film, Mein fabelhaftes Verbrechen, ist eigentlich ein Film über Schwesternschaft. Auch wenn es das Wort so im Deutschen nicht gibt und das irgendwie katholisch, aber es, wenn man sich dieses Religiöse jetzt wegdenkt, das ist ein Film über Schwesternschaft, über Frauen, die wie Schwestern agieren und sich dadurch eben auch befreien. Und das hat dann wieder sehr viel mit aktuellen feministischen Tendenzen zu tun.
Mein fabelhaftes Verbrechen ist ein Verbrechen, das im Grunde gar keines ist, das aber ausgenutzt werden soll, um zwei jungen Frauen aus der Misere zu helfen. Der neue Film von François Ozon. Ich habe mich mit ihm über dieses Werk unterhalten. Natürlich ist es auch eine Liebeserklärung an das Kino. Das wollen wir nicht vergessen in diesem Film. Wir sehen nach 20 Jahren wieder in einem Ozon-Film Isabelle Huppert nach Acht Frauen. Wir haben es ja gerade erwähnt. Sie spielt wunderbar, finde ich, völlig exaltiert eine Stummfilm-Diva. Und sie spielt eben auch so, wie eine Stummfilm-Diva spielen würde. Sie ist anachronistisch. Aber gleichzeitig ist der ganze Film ja eine Verneigung vor dem alten Kino, vor Schwarz-Weiß-Fotografie, vor eben einer anderen Spielweise. So dass ich das Gefühl hatte, auch für sie war das so eine Verneigung vor den Vorvätern und auch vor Müttern.
Ich glaube, es ist ein Film, film parle vraiment de qu'est-ce que c'est qu'être un acteur ou une actrice. C'est quelqu'un qui joue.
Es ist ja auch ein Film, der die Frage stellt, was bedeutet es, Schauspielerin zu sein? Was bedeutet es, ein Schauspieler zu sein? Was sie machen, ist, sie spielen. Deswegen hat es so viel Spaß gemacht, das mit Isabelle Huppert nach 20 Jahren zu entwickeln, diese Rolle, weil Isabelle Huppert kann alles spielen. Sie kann auch einen schlechten Stummfilmstar aus den 20er Jahren spielen. Und das ist natürlich die größte Ironie, dass die größte französische Schauspielerin einen schlechten Stummfilmstar spielt, und wir hatten besonders viel Spaß daran, irgendwie Sarah Bernhardt da auch als Vorbild zu nehmen.
Sie ist ja dann diejenige, die möglicherweise diesen Ruhm stehlen will. Das können wir vielleicht auch schon verraten, den die beiden jungen Frauen plötzlich durch ihr Geständnis eben eingeheimst haben. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, wir haben jetzt über die Frauen gesprochen. Es ist natürlich auch ein Film über die Männer, und die Männer spielen da eine große Rolle. Und ich war zum Beispiel sehr beeindruckt von Danny Boone, habe ich so noch nie gesehen, den sie da besetzt haben, in einer sehr zwielichtigen, durchaus interessanten Rolle, die sie ihm da gegeben haben. Also warum auch solche Entscheidungen? Denn die Männerwelt muss ja durchaus auch ein Gegengewicht sein.
Pour moi, c'est intéressant de montrer que cette ribambelle d'hommes, ils ont tous les pouvoirs. Du coup, ils sont paresseux et la plupart sont des idiots. Le seul finalement qui s'en sort, c'est le personnage de Palmarette qui est joué par Danny Boone. Et ce qui est amusant, c'est que quand j'ai proposé le rôle à Danny Boone, je lui ai dit, tu verras.
Und es ist ja auch ein Film, der zeigt, dass die Männer die Macht haben, aber sie sind so faul geworden, dass die meisten dieser Männer eigentlich Idioten sind. Und als ich Danny, der Einzige, der eben kein Idiot ist, ist diese Figur Palmarette, die Danny Boone spielt. Und als ich ihm die Rolle anbot, sagte ich ihm, weißt du bist die einzige eigentlich positive männliche Figur in dem Film. Und du bist nämlich jemand, der respektiert Madeleine und er will nicht mit ihr schlafen. Als wir dann den Film gedreht haben, kommt Danny auf mich zu und sagt, naja, eigentlich der einzige Grund, warum ich nicht mit ihr schlafe, ist, ich habe Angst, dass sie mich umbringt. Und da habe ich gemerkt, dass alle Männer gleich sind.
Weiß natürlich, wenn man so viel arbeitet wie sie, dann liebt man diese Arbeit auch. Und sie lieben das Kino, das ist ganz klar. Aber ich habe das Gefühl, hier waren sie mit einer besonderen Freude dabei. Also auch zu schwelgen im Dekor, ist offenbar auch viel gebaut, diese Räume, dieser Blick auf ein Paris, das es ja so auch nicht mehr gibt. Schien ihnen, hatte ich das Gefühl, richtig Spaß gemacht zu haben.
Oui, il y avait quelque chose de très ludique et de joyeux à recréer.
Ja, es ist ein sehr freudvolles Paris der 30er Jahre, dass wir da versucht haben, wieder auferstehen zu lassen. Und was den Dekor angeht, das war nicht so einfach, weil es wirklich dieses Paris nicht mehr gibt. Das heißt, wir mussten teilweise ins Studio ausweichen. Die Villa des Produzenten haben wir in Brüssel gedreht. Diese Villa mit groß, die so an Hollywood-Produzenten erinnert, mit Swimmingpool. Um ein paar Außenaufnahmen zu machen, sind wir nach Bordeaux gegangen, weil das historische Zentrum Bordeaux erinnert auch ein wenig an das Paris der 30er Jahre. Das heißt, es hat viel Spaß gemacht, vor allem weil ich auch die Mittel hatte, etwas zu erschaffen, was auch glaubwürdig
ist. C'était très très joyeux de recréer et d'avoir les moyens faire en sorte que ce soit beau.
Und dieser Spaß teilt sich in dieser Komödie auch mit. Mein fabelhaftes Verbrechen, der neue Film von François Ozon, ist jetzt im Kino zu sehen. Und nach der Logik seines Werkes müsste jetzt als nächstes wieder was ganz Düsteres, was ganz anderes kommen. Wir sind gespannt, haben aber jetzt erstmal seinen neuen Film bei uns auch in den deutschen Kinos. Merci beaucoup, vielen Dank.
Dankeschön, bis bald.
Er ist ohne Frage einer der eigenwilligsten und innovativsten Regisseure unserer Zeit. Er hat das Weltkino verändert. Das kann man wirklich schon sagen mit seinen Filmen, die immer eine eigene Vision bringen, die Traum und Wirklichkeit verbinden, die auf den großen Festivals der Welt gefeiert wurden für seinen Film. Uncle Boonmi erinnert sich an seine früheren Leben, hat er als erster thailändischer Regisseur in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Und auch andere Filme waren sehr erfolgreich. Zuletzt lief Memoria bei uns auch im Kino. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat. Er ist zurzeit in Berlin, denn im Kino Arsenal, wo wir uns treffen, läuft gerade eine Retrospektive. Also endlich kann man alle 7 Spielfilme, die er bisher gemacht hat, auch sehen und auch einen Gesamtzusammenhang vielleicht herstellen, wenn man dieses Werk besichtigt. Freue mich sehr, dass wir reden können mit Apichat Pong, Vera Setakul. It's a great honor and a privilege to see you. Hi, welcome.
Thank you. Great to be in Berlin again.
Also ich weiß, Sie haben mit Leuten hier gesprochen, mit Studenten auch, gab es Lektionen. Bei den Vorführungen sind viele junge Leute, die Sie sehr bewundern. Ich frage mich, was können Sie diesen Leuten beibringen? Weil Ihr Werk ist so einmalig, man kann nicht der Zweite werden.
It's about, I think, sharing. So I learn a lot from the students too. But at the same time, it's almost like a conversation to look at my practice, because I never analyze what I do, because teaching is kind of new to me. So people ask like how or why I do this and that. So I have to look like into my past, like what did I do? How did I do? Yeah, so it's really good for me, and I realize that it's really instinctive move. It's not about intellectual approach. So my work is so organically formed. Yeah, So it's it's a kind of, in a way, it's a push for me to explore more. For sure, yeah.
Also er sagt, es macht ihm riesen Spaß, mit den Leuten zu reden, auch zu erfahren, was sie über sein Werk denken, weil er selbst, er lernt auch was von den Leuten und er analysiert sein Werk nicht. Das ist ein sehr instinktives Werk, ein Werk, wo er also gar nicht drüber nachdenkt, sehr organisch, sehr komplex, was er da schafft. Er analysiert es niemals, es entsteht eben, und das findet es schon sehr reizvoll, mit Leuten zu reden und dann gleich zurückgeworfen zu werden und darüber nachzudenken, was sein Werk ihm ausmacht. Und das exactly what I'm going to do, to ask you about, to analyze your work. Wir sehen ja in ihren Film zum Beispiel immer wieder den Dschungel in Thailand. Das ist ihr zentraler Ort. Das ist ein magischer Ort auch. Und mich fasziniert das Ungeheuer, was sie dann entdecken. Auch im Memoria, das ist nicht Thailand, das ist Kolumbien. Aber auch hier haben wir wieder den Urwald. Was ist es für Sie? Es ist ja auch ein seelischer Ort vielleicht, vielleicht auch ein unbewusster Ort.
I would say nature, you know, the greens that inspired me or activate me, you know, when how do you capture nature or the state of mind in that open environment with the animals, with the sun that is always changing, no? It's not in the studio that you can control the light, you know. So in the terms of production, it really activate the crew members and me to work and listen and almost like a dance, you know, with nature, with the light. Yeah. So I have a script, but at the same time it is when you are in nature that you cannot control, you have to flow with it. And I found that special, very special.
Es ist nicht das Grüne, die Pflanzen, sondern es ist die Natur insgesamt, die ihn inspiriert. Auch die Sonne, das Licht, das ändert sich ja ständig. Er dreht ja dort, ist nicht im Studio. Also muss die Crew sich darauf einlassen, auf das, was da ihm passiert, und muss den Rhythmus aufnehmen der Natur. Er hat zwar ein Skript, er weiß schon ungefähr, was erzählt werden soll, aber das sich einlassen auf die Natur, das bestimmt eben seine Arbeit, seine Filme. Und es gibt diesen Film ja auch diese besondere Magie. Und das mag ich eben besonders, wie natürlich bei ihm die Geister auftauchen, da sind die Toten, spielen eine Rolle. Also die Grenze zwischen hier und dort, zwischen Jenseits und Diesseits, ist bei Ihnen ganz fließend auf eine ganz natürliche Weise.
Living is like that, no? That there's always a kind of division of time that you think, you know, about your past, the future. So there seem to be this kind of shifting line that always is a dictate how you live. That kind of create hope and worries and also division, no? And that's kind of internal thing. But externally, you know, we also have this against other people, and also a physical line against nations, you know. So I think just this kind of basic idea of borders that you mentioned, it that's like open, limitless exploration, you know, in terms of what it is to be human, you know, in relation to yourself and others and nature. Yeah, this idea of a border. Yeah.
Dieses Konzept der Grenzen, mit dem ich auch gesprochen habe, das findet er wirklich für ihn ganz typisch. Ob es jetzt die Grenzziehungen sind, zum Beispiel zur Zukunft, dass wir etwas projizieren, etwas sehen, die Ängste, vielleicht Angst haben vor dem, was kommen mag, oder auch die Grenzen zum anderen Menschen, die wir ziehen, oder die Grenzen zu anderen Nationen. Auch das passiert ja. Das sind alles lauter Grenzziehungen, die ihn interessieren, weil er die eben gerne erkunden würde, gerne überschreiten würde. Und das ist im Teil auch einer eigenen Lebenserfahrung, wie er sagt. Unser Leben ist so, dass wir diese Grenzen überschreiten, dass wir diese Erfahrung machen. Also mein Lieblingsfilm ist wirklich Cemetery of Splendor von 2015. Da geht es um träumende Soldaten und ich habe mich da so eingelassen auf den Rhythmus. Ich bin selber ganz ruhig geworden, Teil einer Meditation, und ich kann mir vorstellen, das ist auch eines ihrer Ziele, dass wir Teil werden dieser Inszenierung, die sie da schaffen, des Rhythmus, dass wir das aufnehmen.
Maybe it's my childhood, because the film was shot entirely in my hometown, that I don't live there now, so it's a way to go back and actually to make a farewell letter to that town and that innocence. It was talking about sleeping sickness, talking about, you know, the space of memory, which is the school, also the hospital, you know, where I grew up, because my parents were doctors. So it's a mixture of this memoir, and at the same time, there's a presence of the military, where at that time, until now, I think Thailand has been controlled by the authoritarian regime with guns. And yeah, so I think the film is kind of a reflection on that past, and also the present kind of prison in a way, but in a, would say, humorous way sometimes too, because I also get used to this kind of condition and feel comfort in this kind of conflicting situation too. So the movie is a mixture of these personal feelings, you know. So when you said you were related to that, I'm a bit surprised because it's so particular. Yeah.
Dieser Film, der übrigens auch Teil natürlich dieser Reihe ist, der ist ihm auch besonders wichtig, weil es vielleicht ein Rückblick auf seine eigene Kindheit ist. Es ist dort gedreht worden, wo er herkommt. Da lebt er nicht mehr, aber dort gab es, wie im Film auch, im Krankenhaus. Die Schule sieht man, Krankenhaus ist ihm sehr vertraut, weil seine Eltern Ärzte waren, dort auch gearbeitet haben. Die Rolle des Militärs, ein sehr autoritäres Regime geschaffen hat. Auch das spielt da durchaus eine Rolle in diesem Film. Alles wird da erzählt, sehr komplex, aber auch auf eine humorvolle Weise. Also es wird auch durchaus mit so Augenzwinkern erzählt. Das ist vielleicht deshalb, weil er sich da wohlfühlt, weil er sich da auskennt, weil er weiß, was das ist. Und es wundert ihn, dass der Film mir so gut gefällt, weil er sagt, der wäre so speziell, dass er das sich gar nicht richtig vorstellen kann. Ist aber so. Ich mag den Cemetery of Splendor ganz besonders. Aber auch andere Filme sind mir sehr, sehr wichtig, weil sie immer wieder diese Dimension haben des Träumens, des Spirituellen, der Geisterwelten, die sie eben mit hineinnehmen in diese Realität. Das wüsste ich auch nochmal gern. Vielleicht träumen sie ihre Filme auch, bevor sie sie schreiben.
My feature films maybe operate that way too, even though they're very structured, but they are from always actual memories or memories of people close to me. And there's a link about cinema and dreams, I think, you know, the way we submit ourselves to other people's memories. For me, I really like to leave a lot of rooms to people to take or to make meanings or not in the film, but it's a space to breathe. So maybe that's why you feel like this, like dreamlike space.
Bei den Spielfilmen, die beruhen vielleicht wirklich eher auch auf Erinnerungen, persönlichen Erinnerungen oder von Menschen, die er kennt, die er einbezieht in seinen Film. Und es geht ihm immer darum, Räume zu lassen, große Räume zu eröffnen für uns, in denen wir uns als Zuschauer frei bewegen können. Und das erzeugt vielleicht bei uns dieses Gefühl, dass wir träumen, wenn wir uns in diesen Räumen bewegen. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Seine Filme sind zu sehen bis Ende August hier im Kino Arsenal. Alle 7 Filme, die man sehen kann und die im Zusammenhang natürlich dann nochmal das ganze Universum uns neu zeigen, neu erklären, das ganze Universum uns nahe bringen, dieses außergewöhnlichen Filmemachers Apichat Pong Wirasethakul aus Thailand war hier zu Gast im Arsenal und um 12 Uhr Mittag. Thank you so much, was a great pleasure.
Thank you and see you in the cinema.
Und zum Schluss noch ein kleiner Blick auf das Arsenal-Programm an diesem Wochenende. Neben der großen Retrospektive von Apichat Pong Wirasethakul läuft ja im Arsenal wieder die Tarkovsky-Retrospektive. Das ist schon ein Klassiker, also in jedem Jahr neu auf das Werk von Tarkovsky zu schauen. Parallel dazu jetzt die Reihe Ukrainische Träume. Die beginnt heute um 19.30 Uhr mit einem ziemlich unbekannten Film von Dovzhenko, Der verzauberte Wald, dazu auch eine Einführung von Barbara Wurm. Und dann laufen ukrainische Filme immer parallel zu den Filmen von Tarkovsky. Man wird da Gemeinsamkeiten entdecken, auch biografische Gemeinsamkeiten. Man wird diese Filme aber natürlich jetzt auch mit anderen Augen sehen. Auch diese Chance bietet uns das Arsenal. Am nächsten Samstag werden wir ausführlicher reden über diese beiden parallelen Retrospektiven, also Ukrainische Träume und das Werk von Tarkovsky. Das dann also am nächsten Samstag um 12 Uhr mittags. Wir sind für heute fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Dies war 12 Uhr mittags, unsere Filmsendung hier auf Radio 1.